Also es war ja sogar so gewesen, dass ich am Anfang geplant hatte, weiterzuarbeiten direkt. Also nach der Geburt des Kindes, spätestens nach 3 Monaten, mir jemanden zu suchen, der das Kind mit betreut und ich dann an meiner Arbeit sein kann, vielleicht das Kind auch mitnehmen kann ins Büro. Und ich habe dann aber auch gemerkt, was da so auf einen zukommt, das macht man nicht mal eben nebenbei zwischen einem Job vorher und nachher und gibt das Kind dazwischen ab, sondern das ist eine völlig neue Aufgabe, die einen ganz und gar auch beansprucht.
Antje Schönefeld ist verheiratet und hat 2 Söhne, 2 und 5 Jahre alt. Mittlerweile arbeitet sie wieder als Psychologin, stundenweise. Der Große geht jetzt in den Kindergarten und der Kleine besucht gerne schon mal den Freund nebenan. Aber damals, nach der Geburt des ersten Kindes, hat sie die Berufstätigkeit für längere Zeit unterbrochen. Die Entscheidung war ihr nicht leicht gefallen. Die Arbeit bedeutete ihr viel. Und die Familie musste jetzt mit dem Gehalt des Vaters auskommen. Zudem hatte sie immer wieder von den Vorzügen früher Krippenbetreuung gehört und gelegentlich auch die Frage von Freunden: Was, du arbeitest noch nicht wieder?
Zwischen Krippe und Küche. Wie viel Mama braucht das Kind? Ein Plädoyer für die familiäre Frühbetreuung von Michael Felten.
Bei der Frage, wie sich Kindererziehung und Berufstätigkeit gut miteinander vereinbaren lassen, mischen sich Lebenswünsche der Erwachsenen mit Entwicklungsbedürfnissen der Kinder. Wie lange will, wie lange kann eine Mutter auf die Erwerbsarbeit verzichten? Und wie lange ist ein Kleinkind auf ihre ungeteilte Aufmerksamkeit angewiesen? Können Väter dafür begeistert werden, die frühe Fürsorge mitzugestalten? Und worin liegt eigentlich der Wert von Väterlichkeit für das Babywohl? Brauchen Kinder nicht möglichst früh Kontakt mit Gleichaltrigen? Aber ab welchem Alter verkraften sie den Besuch einer Krippe? Die Bedürfnisse der Kleinkinder selber kommen in der Debatte um frühkindliche Betreuung schnell zu kurz. Kein Wunder. 1- bis 2-Jährige sprechen noch wenig und ihre sonstigen Regungen sind oft mehrdeutig. Ein 2-Jähriger etwa, der nicht weint, wenn seine Mutter ihn in der Krippe absetzt, kann zweierlei mitteilen. Er fühlt sich dort wohl oder er nimmt die Trennung bereits apathisch hin. Ob und wie Kind und Beruf gut miteinander vereinbar sind, das wäre also zuerst einmal eine Frage an die Psychologie. Was brauchen Kleinkinder für ein gutes Gedeihen? Was ist der Grundstein früher Förderung?
Ein Kind braucht unendlich viel Mutter, vor allem in dem ersten Lebensjahr, letztlich sogar den ersten 1,5 Lebensjahren. Wir rechnen heute damit, dass etwa ab dem 18. Lebensmonat ein Kind ein einheitliches, ein konsistentes Ich-Gefühl hat.
So die Position von Wolfgang Bergmann, Kinderpsychologe und Lerntherapeut mit langjähriger klinischer Erfahrung. Für ihn ist die ruhige, fürsorgliche Anwesenheit der leiblichen Mutter die wichtigste Vorbedingung für die Entstehung des kindlichen Urvertrauens. Sie ist die bereits aus der Schwangerschaft vertraute Person. Sie schützt den Säugling vor Beunruhigung. Sie gibt ihm Echo und regt ihn an.
Natürlich kann Papa das Kind auch durch die Fußgängerzone schieben und das Kind ist quietschvergnügt dabei. Die beste Freundin der Mutter, also vertraute Personen, die sozusagen den Geruch und den Charakter der Mutter atmen, den kann man ohne weiteres für 1, 2 Stunden das Kind überlassen. Es müssen aber ganz vertraute Personen sein, die Mutter der Mutter.
Sekundäre Bezugspersonen tun Kleinkindern gut. Sie erhöhen deren spätere Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen unwirtliche Lebensumstände. Und das heißt auch ihre Belastbarkeit beim Lernen. In der ersten Lebenszeit scheint dafür der Kontakt zu weiblichen Erwachsenen besonders förderlich zu sein. Die amerikanische Neurobiologin Luann Brizendine hat jüngst eine Fülle von Studien zusammengetragen, die erklären, warum Frauen in der Regel mehr mit Babys sprechen als Männer. Warum sie besonders empathisch und einfühlsam mit Kleinkindern umgehen. Das heißt nicht, dass Väter und andere männliche Bezugspersonen unwichtig sind. Im Gegenteil, auch Väter können bereits in den ersten Lebensmonaten zur primären Bezugsperson werden, wenn die Mutter nicht zur Verfügung steht. Je älter das Baby, umso wichtiger der Vater. Er fühlt sich anders an, reagiert anders als die Mutter. Das Kind erfährt durch ihn Erweiterung, aber auch Ernüchterung. Manchmal ist es eben nicht die Hauptsache und muss sich trotzdem nicht ausgeschlossen fühlen oder ängstigen. Ein Vater ist somit der wichtigste Helfer bei der Auflösung der Mutter-Kind-Symbiose. Allerdings sollte dieser Entwicklungsschritt nicht zu früh und nur allmählich erfolgen. Aber warum sind Trennungen von der Mutter in der ersten Lebenszeit eigentlich problematisch?
Wir wissen von beiden Seiten, aus der analytischen Psychologie, aus der klinischen Erfahrung ebenso wie aus der empirischen Forschung, dass die Trennung von der Mutter in den ersten 6 Lebensmonaten ein Riss in dem allerfrühesten Lernen des Gefühls, in dem allerfrühesten Lernen von Mama ist jetzt für einen Moment weg, aber gleich ist sie wieder da, das weiß ich ganz genau, in dieser Bindungsgewissheit bedeuten kann.
Aus den Augen, aus der Welt. Ein Baby, das bei Verunsicherung seine Mutter nicht in der Nähe hat, gerät in Stress. Sein erster innerer Halt droht verloren zu gehen. Frühkindlicher Stress ist aber riskanter als Hektik im Erwachsenenleben. Erhöhte Langzeitpegel des Stresshormons Cortisol können die Ausreifung des Gehirns beeinträchtigen und die spätere Affektregulierung dämpfen. Solche Menschen, meint etwa die Psychoanalytikerin Ann-Kathrin Scherer, begegneten uns dann im späteren Leben oft unruhig oder ängstlich, aus Furcht vor erneuter Zurückweisung. Kritiker mögen einwenden, dass Psychoanalytiker bei ihren Patienten öfter frühe Mutterentbehrung vorfinden und sich dies nicht unbedingt verallgemeinern lasse. Auch könnten positive Wirkungen der Krippe vielleicht gar nicht aktenkundig geworden sein, eben weil diese Kinder später keine Patienten wurden. Und vielleicht werden emotionale Befindlichkeiten von den Seelendoktoren auch überdramatisiert. Wechseln wir doch einmal die Perspektive und befragen die empirische Sozialforschung. Erstaunlicherweise äußern sich Krippenforscher weitaus vorsichtiger, als die derzeitige Krippeneuphorie in vielen Medien vermuten ließe.
Verpasst denn ein Kind etwas, wenn es 3 Jahre zu Hause in einer qualitativ gut geführten Familie sich entwickelt? Verpasst es vielleicht etwas an Entwicklungsimpulsen, die die Krippe anbieten kann? Mir ist nichts bekannt.
Lieselotte Ahnert ist Entwicklungspsychologin und eine der gefragtesten Expertinnen zum Thema frühe Fremdbetreuung. Bereits in den 80er Jahren untersuchte sie, warum in der DDR so viele Krippenkinder an Infekten erkrankten. Ihr damaliger Befund: Die Kleinen waren zu lange von ihren primären Bezugspersonen getrennt. Sie konnten keine sichere Bindung aufbauen. Das schwächte ihr Immunsystem. Aus diesen Studien ist für Lieselotte Ahnert ein Lebensthema entstanden. Die möglichst nüchterne Abwägung der Risiken und Potenziale bei familiärer wie professioneller Fürsorge. Gute Betreuungsformen, die den familiären Kontext ergänzen, sind ihr äußerst sympathisch. Doch selbst erziehungsunsicheren Müttern rät sie nicht immer gleich, ihr Kind in die Krippe zu geben.
Auf der anderen Seite sehen wir Mütter, wenn wir die also gut in ein Sensitivitätstraining bringen oder ihnen deutlich erklären, was Kinder brauchen, sie aufmerksam machen auf die Signale ihrer Kinder, sehen wir, dass sie da ganz andere Dinge zustande bringen und leisten können in einer individuelleren Form, als wir das also in öffentlicher Betreuung haben.
Auch die Spezialistin weiß, dass viele Frauen heute nicht nur Mütter sein wollen, sondern auch arbeiten möchten oder müssen. Und oft gibt es, anders als früher, keine vertraute Person mehr, die bei der Früherziehung entlasten könnte. Kein Mann, keine Oma, keine Nachbarn. Manches Kleinkind benötigt also irgendwann auch außerfamiliäre Betreuung. Nur, ab welchem Alter kann es das verkraften? Zwar konnte die Entwicklungspsychologie zeigen, dass Kinder bereits mit 3 Monaten erste Gewissheiten von der Mama ausbilden, auch wenn diese sich im Nebenzimmer befindet. Das heißt aber nicht, dass man sie in diesem Alter schon problemlos für Stunden externen Betreuern überlassen kann. Und dann stellt sich ja auch die Frage, ab wann ein Kind vom Kontakt zu Gleichaltrigen überhaupt profitiert.
Wir legen die Altersgrenze so bei 18 Monate, 20 Monate an, wo zurzeit relativ sicher ist, dass so ein Kind wirklich von einer Beziehung mit einem anderen etwas hat.
Vorher sollten Mütter ihr Kind nur dann in fremde Hände geben, wenn sich die betreuende Person ganz individuell um es kümmern kann, sagt Lieselotte Ahnert. Und das ginge nur, wenn diese nicht mehr als 3 bis 4 Kinder in Obhut habe. Denn wenn ein Kind keine zusammenhängende Beziehung erlebe, könne kein Konzept von Selbstwirksamkeit und Identität entstehen. Es werde kontaktscheu und schreie viel. Die Krippenforscherin ist deshalb nur eine verhaltene Krippenbefürworterin. Umso entschiedener will sie die Väter ermutigen. Männer brauchen sich nämlich nicht mit biologischen Dispositionen abzufinden. Sie können in puncto Sorge und Zugewandtheit ein Stück weit mit dem anderen Geschlecht gleichziehen, wenn Frauen ihnen diesen Bereich überlassen oder nicht zur Verfügung stehen. Noch sei die Väterforschung der Erforschung des Mutter-Kind-Systems weit hinterher, sagt Liselotte Ahnert. Doch die Zahl der Väter, die Kleinstkinder allein betreuen und erziehen, wachse. Und für sie gebe es gute Nachrichten.
Was auch interessant ist, ist, dass es so ganz neue Forschung ist, dass man deutlich sieht bei Vätern, die also schon im Schwangerschaftsprozess sehr fürsorglich sich da einbringen, der Geburt schon beiwohnen, die ersten eigenen Wickeltechniken damit ausprobieren, also sich schon wirklich im Frühstbereich sehr engagieren, dass bei diesen Vätern auch die ganze Fürsorglichkeit in der Ausstattung auch nochmal offensichtlich biologisch, ebenso wie bei der Frau, angetriggert werden.
Kümmert ein Mann sich nämlich schon früh um seinen Nachwuchs, so wird auch bei ihm Oxytocin ausgeschüttet. Das gleiche Hormon, das auch die Fürsorglichkeit gebärender und stillender Frauen steuert. Wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie bei diesen. Liselotte Ahnert hat übrigens auch an der Krippenlangzeitstudie des National Institute of Child Health and Human Development in den USA mitgearbeitet. Hier wurden landesweit mehr als 1300 Kinder über 12 Jahre hinweg begleitet und jedes Jahr auf seelische Entwicklungen, Sozialverhalten und Lernerfolge hin untersucht. Die Hauptbefunde dieser Studie: zu frühe und zu umfangreiche außerfamiliäre Betreuung birgt eine Reihe von Entwicklungsrisiken. Etwa eine erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten, schulische Konzentrationsstörungen und Delinquenz im Jugendalter. Und nur optimal ausgestattete Einrichtungen können den Kleinkindern eine Obhut bieten, die guten Elternhäusern vergleichbar ist. Dort beobachtet man dann auch kognitive und sprachliche Fördereffekte, allerdings nur vorübergehend.
Also so ganz direkt in andere Hände habe ich ihn erst gegeben in der Spielgruppe, das ist mit 2. Und das hat er eigentlich auch ganz gut genommen. Also der ist da auch gerne geblieben und es war für ihn in Ordnung, dass ich dann gehe. Und da blieb er dann seine 3 Stunden und dann hat es aber auch gereicht. Also dann war er auch völlig erschöpft und mehr musste dann auch gar nicht mehr sein mit anderen Kindern.
Krippe. Bei diesem Wort klingt im abendländischen Kulturkreis eine eigentümliche Ambivalenz an. Der Bibel zufolge kommt das Jesuskind in einem Stall zur Welt. Seine Mutter bettet ihn in einen Futtertrog. Ochs und Esel wärmen das Neugeborene in der Winternacht. Eine Situation größter Armut wie optimalen Schutzes, ein Ort der Hoffnung und Erlösung. Die Wirklichkeit der Institution Krippe ist indes härter. Sie ist zunächst einmal ein Ort der Trennung. Das Kleinkind mag dort gut gepflegt werden, sensorische Anregung erhalten, Gelegenheit zu sozialen Kontakten haben. Vor allem aber muss es den zeitweiligen Verlust der primären Bezugsperson aushalten und gestalten. Diesen frühen Stress können beide Seiten abfedern. Die Mutter, indem sie das Kind nur ganz behutsam in die fremde Situation entlässt und das Abholen betont freudig und mit viel Muße gestaltet. Die Forschung nennt das wiedergutmachende Fürsorge. Auf der anderen Seite die Krippenbetreuer, indem sie eine intensive Ersatzbeziehung aufbauen. Voraussetzung dafür ist, dass sie nur für 3 bis 4 Kinder zuständig sind und möglichst nicht wechseln. Kinderpsychologe Bergmann hat optimale Fälle erlebt.
Es muss sich eine gute, spontane Beziehung zwischen Erzieherin und Mutter herstellen, damit das Kind sich in diesem Miteinander geborgen fühlt. Sie machen zur Bedingung, dass zunächst eine halbe Stunde das Kind dort bleibt, dann wird das ganz behutsam ausgedehnt, ganz individuell. Unter solchen Voraussetzungen könnte man in der Tat sich vorstellen, dass ein Kind, wenn es ein gutes erstes Lebensjahr hinter sich hat, ein bindungssicheres, dass es mit 12, 13 Monaten ohne weiteres in solch eine Krippe 2 Stunden, vielleicht sogar 3 Stunden untergebracht wird. Das ist ja auch eine Erleichterung für die Mutter, das muss man auch sehen. Die Mutter kommt dann sozusagen mit freudig klopfenden Herzen, ach mein Kleines, da bist du wieder. Das tut den Kindern auch gut.
Indes, die Verhältnisse sind oft nicht so. Morgens haben es die Eltern eilig. Nachmittags sind sie erschöpft oder gedanklich noch beim Firmenmeeting. Die Betreuerinnen müssen sich oft um 7 statt um 3 Kinder kümmern. Immer wieder wechselt eine mal die Stelle und vielfach sind sie keine Expertinnen in Sachen Frühpädagogik. Manch eine Babykrippe war nämlich bis vor kurzem noch eine Kindergartengruppe. Nun wurde sie schnell umgewidmet, weil die 4- bis 5-Jährigen fehlen. Ruckzuck, mit 2, 3 Fortbildungstagen für die Erzieherinnen. Krippenforscherin Liselotte Arnert.
Die Vorteile dieser zusätzlichen öffentlichen Betreuung, die man praktisch an sein eigenes familiäres Investment mit anbindet, die können nur darin liegen, dass diese Zusatzbetreuung eine hohe Qualität hat. Das heißt, dass der Zusatzbetreuer motiviert ist, ein gewisses Investment auf sich zu nehmen, dass er etwas von Kindern versteht, kindorientiert ist und dass er auf die Bedürfnisse eines Kindes gut reagieren kann.
Klar, sonst können Betreuer die Trennungsängste der Kleinen kaum auffangen, sofern sie diese überhaupt bemerken. Wenn ein Baby, um verlorene Nähe wiederherzustellen, schreit oder strampelt, wird das von der Umwelt ja meist verstanden. Bleibt sein Notsignal aber ohne Echo, dann reagiert es mit innerem Erstarren und Aufgeben, was die Umwelt schnell als Zufriedenheit deutet. Auch die Entwicklungspsychologin Sabina Pauen sieht die gegenwärtige Krippenpraxis noch skeptisch.
Eine Krippenunterbringung heutzutage ist in den meisten Fällen noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, das ist für alle Kinder problemlos zu bewerkstelligen. Weil es geht da ja nicht nur darum, ist eine erwachsene Person immer für mich auch da, wenn ich sie wirklich brauche, sondern es geht auch darum, wie viel ist denn da dauernd los? Wie viel Zeit habe ich auch, um mal in Ruhe zu sein? Ja, etwas, was Babys auch brauchen, dass sie im Bettchen liegen, sich einfach mal mit ihren Fingerchen beschäftigen und nicht permanent irgendjemand reinlangt oder Lärm rum ist und sie praktisch ablenkt. Das sind natürlich ganz wichtige Fragen. Wie gestaltet man so einen Krippenalltag, dass der gut ist für ein Kind, dass das Kind eine mittlere Dosis von Stress kriegt, sozusagen.
Für den weiteren Ausbau des Krippenwesens dringt Sabina Pauen deshalb auf die Devise Qualität vor Quantität. Nur mit gut ausgebildeten Frühpädagogen und kontinuierlicher Betreuung in Kleinstgruppen lasse sich ein Bumerang-Effekt für die Krippenbewegung vermeiden.
So mit 1 hatte ich auch so einen Kreis mit anderen Müttern, so regelmäßiges Treffen auch mit anderen Kindern und schon mal ab und zu auch mal so ausprobiert, wie ist das, wenn man was erledigen muss zum Beispiel. Und das hat er eigentlich auch akzeptiert.
Außerfamiliäre Betreuung, das ist weder Königsweg noch Teufelszeug. Zweifellos tut es Kleinkindern gut, wenn sie ihren sozialen Horizont mit der Zeit ausweiten. Erst recht, wenn ihre Eltern zu wenig mit ihnen sprechen oder sie anregen. Oder wenn, wie oftmals in Migrantenfamilien, zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird. Aber sie müssen dafür reif sein. Und für diese Krippenreife gibt es keine starren Formeln. In jedem einzelnen Fall gilt es genau hinzusehen, ob und wie lange ein Kind die Trennung vom familiären Umfeld schon verkraftet. Sonst droht Traumatisierung statt Frühförderung. Wissenschaftlerin Sabina Pauen, selbst auch begeisterte Mutter, plädiert dafür, die Betreuungsfrage völlig zu individualisieren.
Ich musste halt für jedes Kind eine andere Lösung finden. Deswegen bin ich vorsichtig, pauschale Empfehlungen abzugeben, weil ich wirklich denke, das kommt auf die Persönlichkeit vom Kind an und auf die Bedürfnislage der Mutter. Nicht jeder arbeitet ja auch ganztags oder hat so einen anspruchsvollen Beruf, dass er da permanent irgendwie gefordert ist. Da muss man einfach flexible Lösungen suchen.
Es gibt Kinder, die schon früh stundenweise mit einer Tagesmutter auskommen und sich mit 2 Jahren in einer Krippengruppe tummeln. Andere entwickeln sich sehr anhänglich. Dann kann die Mutter erst später in den Beruf zurückkehren. Oder Verwandte müssen stärker eingebunden werden, Oder die Firma richtet eine mutternahe Kinderbetreuung ein. Oder aber man sucht, wenn es die finanziellen Verhältnisse zulassen, eine Kinderfrau, die täglich ins eigene Haus kommt. Worauf wäre bei deren Auswahl zu achten?
Wie soll so eine Beziehung aussehen? Es reicht also auch nicht, dass jemand einfach nur präsent ist, eine bestimmte Anzahl von Stunden im Haus oder wo auch immer, sondern dass wirklich eine Beziehung zwischen dem Kind und dieser Person besteht. Und das bedeutet, dass sie Zeit miteinander verbringen, dass diese Person auch ein Stückchen das Kind kennenlernt und seine Signale gut deuten kann. Denn wenn ein Kind in einer kritischen Situation ist, wenn es unglücklich ist, dann braucht es eigentlich den erfahrenen Blick von jemand, der einschätzen kann, was ist jetzt mit dir los und weiß, was hilft dir, dich wieder zu fangen.
Auch Tagesmütter sind eine Alternative zur öffentlichen Krippe. Sie können sich sensibel mit der Mutter abstimmen, das Kleinkind kann eine intensive Ersatzbindung eingehen. Aber auch diese Betreuungsform ist nicht unproblematisch. Mal abgesehen von den Kosten. Tagesmütter sind heute noch sehr unterschiedlich qualifiziert. Die leiblichen Mütter können unbewusst mit ihnen konkurrieren. Und im Falle eines Wechsels erleidet das Kind erneuten Bindungsverlust. Deshalb sieht Sabina Paun auch in der Elternschulung ein lohnendes Arbeitsfeld. Schließlich hat das familiäre Klima den größten Einfluss auf das Kindeswohl. Viel wäre schon gewonnen, wenn sich junge Eltern öfter in Gesprächskreisen austauschen würden.
Eine große Hilfe ist, sich selbst dabei zu beobachten, wie man mit dem Kind umgeht und darüber nachzudenken und zu sprechen. Etwas, was wir normalerweise im Alltag nicht tun. Wir handeln einfach. Und der Blick von außen hilft oft auch bei sich selbst, ungünstige Muster zu erkennen oder auch mal zu hören, also das hätte man auch so und so machen können. Probiert es doch mal aus und dann mal zu gucken, was passiert.
Früher übernahmen junge Frauen wichtiges Erziehungswissen von der eigenen Mutter. Das müssten heute kundige Berater in Elterngruppen leisten. So fällt es etwa vielen Eltern schwer, ihr Baby nicht zu verwöhnen. Die Forschung sagt aber, Kinder entwickeln sich ausgeglichener und werden belastbarer, wenn man den Eltern beibringt, nicht immer sofort zuzuspringen und jede Schwierigkeit beiseite zu räumen. Günstiger ist es, wenn sie einfach ermunternd in der Nähe sind.
Also für mich als Mutter ist es befreiend, das Gefühl zu haben, mein Kind darf in die Spielgruppe gehen und nicht das Gefühl zu haben, mein Kind muss in die Spielgruppe gehen, damit ich Zeit zum Arbeiten habe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das überträgt, von der Stimmung her.
Häufig vermisst man in der Krippendebatte die nötige Seriosität. Wenn etwa die Bertelsmann Stiftung vor Jahresfrist verlauten ließ, Krippenkinder hätten größere Chancen, ein Gymnasium zu besuchen, mochte das zunächst plausibel erscheinen. Anregendes Kinderkollektiv hier, bildungsferne Mutter da. Dabei hatte man lediglich auf der Basis von Statistiken festgestellt, dass Eltern, die ihr Kind in der Krippe betreuen lassen, dieses häufiger am Gymnasium anmelden. Kein Wunder. Zumindest im Westen werden Krippen bislang vor allem von bildungsnahen Schichten genutzt. Ob diese Kinder aber auch das Abitur machen und wie die Krippenzeit emotional gewirkt hat, das war nicht untersucht worden. Wie urteilt Wolfgang Bergmann über solche Meldungen?
Kein Mensch kann mich dazu bewegen, solche Dinge ernst zu nehmen. Das ist so ein grober Blödsinn. Da liegt eine ganze Biografie eines Kindes dazwischen mit unendlich vielen Kausalitäten und unendlich vielen Einzelheiten und Differenzierungen. Eine eher naturwissenschaftlich verfahrende Empirie in den Humanwissenschaften schießt sozusagen ins Kraut und kommt zu den skurrilsten Ergebnissen. Also es gibt überhaupt keine Kausalitäten im seelischen Leben und schon gar nicht solche.
Auch die gängigen Verweise auf andere Länder tragen bisweilen Scheuklappen. In Schweden etwa hätten weibliche Berufstätigkeit und öffentliche Kleinkindererziehung zu optimaler Balance gefunden. Tatsächlich aber wurden viele Schweden bislang zum Doppelverdienst förmlich genötigt durch die hohe Steuerlast. Jetzt hat das Land ein hohes Betreuungsgeld eingeführt für Mütter, die gerne eine Zeit lang zu Hause bleiben möchten. Oder Frankreich mit seiner attraktiven Geburtenrate. Dort wird in der Tat mehr als bei uns in öffentliche Kleinkindbetreuung investiert. Allerdings stärker in die anspruchsvolle Schulung familiennaher Tagesmütter und Kinderfrauen als in Institutionen wie die Großkrippe. Für den Kinderpsychologen Bergmann hat die Situation in Deutschland auch mit dem Missbrauch des Mutterbildes durch die nationalsozialistische Propaganda zu tun.
Nirgendwo, ob wir nach Dänemark, in skandinavische Länder gehen oder erst recht, wenn wir in südliche Frankreich, Spanien gehen, nirgendwo ist die Mutter so wenig angesehen wie in Deutschland. Über dieser Mütterlichkeit lastet tatsächlich der Schatten des Mutterkreuzes. Wir haben immer das Gefühl, die Frauen werden wirklich in die Küche gedrängt, in eine fast erniedrigende Position gedrängt. Wenn sie zu lange zu Hause sind, wenn sie zu viel Zeit und Geduld und Liebe auf ihr Kind verwenden, natürlich ist es in Wirklichkeit ganz anders.
Laut einer Ipsos-Umfrage von 2007 würden 2 von 3 Frauen ihr Baby gerne selbst zu Hause großziehen. Freilich scheint vor allem in der Mittelschicht eine Zwickmühle zwischen Arbeitsfreude und Erziehungslust zu bestehen. Und nicht selten klagen gerade beruflich erfolgreiche Frauen darüber, dass ihnen nach einigen Monaten Babybetreuung zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Wie sich gesellschaftliche Einschätzungen wandeln können, illustriert nicht zuletzt die Mediendebatte. So warnte die Publizistin Susanne Meyer 2002 noch vehement: Die Ausweitung von weiblicher Ganztagsarbeit und öffentlicher Kleinkindbetreuung werde die Familien in einen Krieg um die Zeit treiben, den die Schwächsten verlieren würden, nämlich die Kinder. 4 Jahre später hat der Effizienzkult die Autorin selbst eingeholt. Jetzt wettert sie gegen Mütter, die den Job Job sein lassen und in aller Seelenruhe mit ihren Kindern spazieren gehen. Jetzt irritiert es sie nicht mehr, wenn das Familiäre zunehmend aus der Familie ausgelagert und an fremde Dienstleister delegiert werden soll.
Also es kommt keiner, der sagt, ja, toll, was du für eine Arbeit leistest. Das sagen wir Mütter uns vielleicht gegenseitig untereinander, ne? Also weil man auch so ein bisschen mehr weiß, womit man sich so den ganzen Tag rumschlägt und das, was man sich vornimmt, bei weitem nicht das ist, was man erreicht und woran das auch liegt. Und für andere Menschen ist das eigentlich schwer abzuschätzen.
Antje Schönefeld, die junge Mutter und Psychologin, steht für eine neue Nachdenklichkeit bei Eltern. Wer weiß, ob sie mit ihrer Lust an der Erziehung nicht vielleicht stärker ins Weltgeschehen eingreift als etwa eine Werbegrafikerin, deren Plakatentwurf morgen bereits vergessen ist. Für sie sind Kinder keine Stolpersteine, sondern auch eine Chance zu Persönlichkeitserweiterung, für die sie den Beruf eine Zeit lang zurückstellte und materielle Ansprüche zurückschraubte. Manch einem mögen solche Mütter und Väter langweilig oder rückständig erscheinen, aber wäre das nicht eine enorme Verkennung der, wie der Schriftsteller Peter Weiß sie einmal nannte, Portalfiguren menschlichen Lebens?